Ich freue mich, mal wieder hier sein zu können. Diesmal habe ich auch richtig in den Terminkalender geschaut. Ja, wir sind zwar nicht so viele, aber wir schaffen es tatsächlich, diesen Raum mit Lobgesang auszufüllen. Richtig volle Power, das ist mir so bewusst geworden. Ganz toll. Und heute geht es um das Thema Lobpreis. Mich beschäftigt das Thema im Grunde seit dieser Corona-Phase, wo wir ja als Gemeinden mit einem Mal nicht mehr singen durften. Manche haben trotzdem gesungen, ja. Wir in Backnang haben nicht gesungen. Und das war so etwas, wo ich gespürt habe, da fehlt ja was ganz Elementares. Gottesdienst ohne musikalischen Lobpreis, ohne zu singen, das ist eigentlich gar kein Gottesdienst. Zumindest kein ganzer. Und ich möchte heute so ein bisschen auch deshalb drüber sprechen, weil uns das als Gemeinde beschäftigt hat. Wir hatten nämlich dann nach dieser Corona-Zeit plötzlich kein Musikteam mehr. Das hat sich irgendwie aufgelöst, aus verschiedenen Gründen. Und wir hatten niemand mehr, der die Gemeinde begleitet. Weder Klavierspieler, noch Musikteam, noch Band, niemand. Dann haben wir halt von Beamer her Musik gemacht, so wie wir es jetzt hier auch gehabt haben heute. Und haben dann eben vom Beamer gesungen. Ist auch okay. Aber jetzt haben wir in der Gemeinde wieder ein Musikteam, da sind wir sehr dankbar. Wir hatten uns in der Zwischenzeit immer mal wieder auch einen Pianisten aus einer anderen Gemeinde eingeladen, damit wir begleitet werden können. Ganz allgemein ist ja mal die Frage interessant, wie wichtig ist euch Lobpreis in der Gemeinde oder auch vielleicht im privaten Bereich, vielleicht im Hauskreis, wo auch immer. Aber warum ist es für uns so selbstverständlich und ja, so ein Grundbedürfnis, dass wir im Gottesdienst singen? Warum haben wir Musikteams? Warum haben wir Instrumente? Warum singen wir? In anderen Religionen, das ist ja interessant, das mal zu checken, spielt Musik zwar auch eine mehr oder weniger wichtige Rolle, aber eher weniger. Sie steht zumindest nicht so im Zentrum wie in den christlichen Gottesdiensten. In einem muslimischen Gottesdienst beispielsweise, da wird normalerweise überhaupt keine Musik gemacht. Es wird lediglich der Koran zitiert, so melodisch zitiert, aber das ist nicht wirklich ein Gesang, das ist eine Rezitation von Koranversen. Das Christentum ist total nicht vorstellbar ohne Musik und ohne Gesang. Das war schon in den allerersten Gemeinden so. Paulus ermuntert ja die Gemeinden zum Gesang. Wir haben in Epheser 5 diese Stelle, wo Paulus den Ephesern schreibt, ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn aus vollem Herzen. Aufforderung zum Lobpreis. Jesus hat mit seinen Jüngern gesungen. Wir haben in Matthäus die Stelle, wo Jesus nach dem letzten Abendmahl mit seinen Jüngern singt. Wir lesen da, und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Also das war jüdische Tradition, dass bei einem Passamahl gesungen wurde, vorher und nachher. Man hat Psalmen gesungen, das waren festgelegte Psalmen, die man da gesungen hat. Und so gibt es bis heute in den verschiedenen Kirchen und Konfessionen auch unterschiedlichste Formen des Gesangs. Wer in einen orthodoxen Gottesdienst kommt, der wird eher so einen liturgischen Gesang erleben. In den modernen Gemeinden, also insbesondere in den Freikirchen unserer Zeit, da klingt Lobpreis anders. Aber gesungen wird überall bei den Christen. Die Frage ist, wer hat eigentlich damit angefangen? Wenn Jesus mit seinen Jüngern gesungen hat, hat er ja etwas getan, was es schon gab. Was vorher da war. Habt ihr eine Idee, wann in der Bibel zum ersten Mal von einem Lobpreisgottesdienst die Rede ist, wo uns das berichtet wird? Also Gesang und Musik mit Instrumenten zur Ehre Gottes? Wahrscheinlich wisst ihr es. Ziemlich weit vorne in der Bibel haben wir so einen Bericht über einen Lobpreisgottesdienst. Der steht in 2. Mose, Kapitel 15. Nach der Durchquerung des Schilfmeeres, also das Volk Israel wurde aus der Sklaverei Ägyptens gerettet, nach der Durchquerung des Schilfmeeres, der Rettung vor den Feinden, also vor den Kriegsheeren Pharaos, macht das ganze Volk Israel Lobpreis. Wir wollen dem Herrn singen, denn er hat eine herrliche Tat getan, heißt es da. Und da haben wir dann auch diesen berühmten Auftritt von Miriam, die mit einer Pauke in der Hand so eine ganze Frauenriege anführt und alle haben Pauken, sie tanzen im Reigen und wir lesen da, da nahm Miriam, die Prophetin, Aarons Schwester, eine Pauke in ihre Hand und alle Frauen folgten ihr nach mit Pauken im Reigen. Und Miriam sang ihnen vor, lasst uns dem Herrn singen, denn er ist hoch erhaben, Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt. Aber als dann Mose am Sinai von Gott die Gebote bekommt, all die Gesetze empfängt, da ist nirgendwo die Rede davon, dass Gott zur Ehre gesungen werden soll. Da geht es eigentlich immer nur um Gebote, es geht um Opfern, es geht um Vorschriften. Von Musik ist da erstmal keine Rede. Aber dann kommt in Israel ein Mann, der da einen ganz neuen Akzent setzt. Habt ihr eine Idee, wer dieser Mann ist? Von wem haben wir denn so viele schöne Psalmen? David. Es ist David. Und mit König David beginnt eine neue Ära im Grunde von Gottesdienstgestaltung in Israel. Wir wissen ja noch, bevor der David König wurde, das können wir im ersten Buch Samuel nachlesen, da wird der damalige König Saul von einem bösen Geist geplagt. Wir lesen da, ein böser Geist ängstigte ihn, diesen Saul. Also der hat sowas wie Panikattacken wahrscheinlich gehabt. Heute würden wir das so formulieren. Und jetzt suchte man jemanden, der diesem König gute Musik vorspielen konnte. Und die Wahl fällt auf diesen jungen David, der sehr schön Harfe spielen konnte, wahrscheinlich auch schön singen konnte. Und jetzt ist ja interessant, dass die Musik, die der David da spielte, den Saul so sehr berührte, dass die gesamte Atmosphäre, die gesamte geistliche Atmosphäre um Saul herum sich veränderte. Und den Saul innerlich auch so veränderte, dass der böse Geist von Saul wich, wenn der David da gespielt hat. Mit David haben wir ja dann auch eine sehr bewegte Geschichte für Israel, auch eine sehr ruhmreiche Geschichte unter David. Und am Ende dieser bewegten Ereignisse mit David lesen wir etwas Interessantes. David erobert Jerusalem, wird König in Jerusalem und er schafft es tatsächlich, die Bundeslade, die in den verschiedenen Kriegswirren abhanden gekommen war, wieder zurückzuholen nach Jerusalem. Und endlich kann Israel wieder Gottesdienste in Gegenwart der Bundeslade, also damit auch in der Gegenwart Gottes feiern. Denn die Bundeslade war ja der Ort, wo Gott unter seinem Volk wohnte. Und was dann geschieht, das ist schon etwas Revolutionäres. Bis dahin wurde der Gott Israels verehrt, indem Tiere geschlachtet, indem Tiere geopfert wurden, mit den verschiedensten angehängten kultischen Zeremonien, Ritualen. Das wurde von David auch nicht abgeschafft. Aber jetzt lesen wir, dass David Leviten bestellt, die den Herrn loben und preisen sollen. 1. Chronik 16 haben wir das. Und er, also David, bestellte einige Leviten zu dienen vor der Lade des Herrn, dass sie priesen, dankten und lobten den Herrn, den Gott Israels, mit Psaltern und Harfen, mit hellen Zimbeln und mit Trompeten zu blasen vor der Lade des Bundes Gottes. Ich habe diesen etwas langen Text ein bisschen komprimiert, ohne inhaltlich was zu verfälschen. Also David führt jetzt im Gottesdienst etwas Neues ein. Er setzt Sänger ein und die sollen richtig Musik machen. Also Musik im Gottesdienst nicht nur so am Rand, so zur Verzierung oder damit der Gottesdienst irgendwie attraktiver wird. Er weist die Leviten an, für Gott Musik zu machen. Das ist euer Job, ihr Leviten. Und das wird dann fester Bestandteil der Gottesdienste in Israel. Also David hatte als erster eine Idee oder so etwas wie eine Eingebung, dass Gott Musik liebt, dass Gott Lobpreis liebt. Sein Gedanke war vielleicht, wenn ich in einem Gottesdienst Gott einlade, ihn um seine Gegenwart bitte, dann möchte ich auch, dass Gott sich hier wohlfühlt. Vielleicht war das so ein Gedanke. Und dann braucht es eben Musik dazu. Dazu braucht es Gesang. Und diese Form der Gottesdienstgestaltung hat sich im Laufe der Jahrhunderte, im Grunde bis heute, erhalten, hat sich natürlich verändert, ist aber im Kern bis heute erhalten geblieben und geht in diesem Kern auf David zurück. Und wenn wir heute Morgen die Frage stellen, was genau ist eigentlich Lobpreis? Was müssen wir uns darunter vorstellen? Und was ist kein Lobpreis? Dann haben wir von David, also von der Bibel her, relativ klare Kriterien, die allesamt auf David zurückgehen und die wir auch in großen Teilen in unseren Psalmen wiederfinden, unter anderem auch in dem vorher gelesenen Psalm 149, den ich euch nochmal auch hier mitgebracht habe. Das erste Kennzeichen von Lobpreis ist, Gott wird gepriesen. Singt dem Herrn. Singt dem Herrn ein neues Lied. Es gibt auch viele nette Lieder, die wir auch manchmal so singen in den Gottesdiensten, die aber dieses Kriterium nicht ganz erfüllen. Und deshalb könnte man sie nicht einordnen in diese Kategorie Lobpreis. Manchmal geht es sehr viel um ich und wir und uns und mein. Und interessant, hier steht ja auch ein neues Lied. Singt dem Herrn ein neues Lied. Also nicht nur die alten Lieder, auch mal was Neues. Das zweite Kennzeichen ist, ich habe das so ein bisschen auch gelb hervorgehoben, alle Gläubigen in der Gemeinde tun es. Also die ganze Gemeinde der Heiligen, heißt es hier, soll ihn loben. Und drittens tun das die Menschen mit Musik. Mit Gesang, mit Klavier, mit Gitarre, mit Saxophon, mit Posaune, was weiß ich, mit Schlagzeug. Also sehr, sehr vielfältig. Hier sind ein paar Instrumente aufgeführt. Sie sollen loben seinen Namen, heißt es ja, im Reigen mit Pauken und Harfen. Und, das ist der vierte Punkt, es soll dabei fröhlich zugehen. Israel freue sich seines Schöpfers. Die Kinder Zion seien fröhlich über ihren König. Also wenn man es genau nimmt, Lobpreis ist nicht, wenn jemand vorne steht und ein Lied singt. Ist auch nicht, wenn ein Chor nach vorne kommt und ein Lied singt. Lobpreis ist nicht, wenn uns von der Leinwand schöne Lieder vorgespielt werden und wir zuhören. Das alles kann wunderschön sein, hat auch seinen Platz, soll auch seinen Platz in den Gottesdiensten haben, aber ist nicht Lobpreis. Also im Lobpreis, ich fasse nochmal so zusammen, im Lobpreis wird Gott gepriesen, er wird angebetet, es tun alle gemeinsam und sie tun es mit Musik. Und Lobpreis ist im Grundton immer fröhlich. Und jetzt möchte ich darüber sprechen, warum Lobpreis so wichtig ist. Denn wir können ja die Frage stellen, wie kommt David auf diese Idee, Lobpreis in den Gottesdiensten so und nicht anders einzuführen, fest zu installieren. Er hätte ja sagen können, lasst uns Stuhlkreise bilden, lasst uns im Gottesdienst Gesprächsgruppen machen oder Meditationsteams. Nein, wir machen Lobpreis. Im Leben von David wird eines sehr deutlich, und das erkennen wir ganz besonders in den Psalmen, nämlich wie sein Gottesbild ist, wie sein Verständnis von Gottes Wesen ist. Und da wird etwas ganz Entscheidendes und auch etwas sehr Grundsätzliches deutlich. David hat erkannt, dass all diese gottesdienstlichen Rituale in Israel, das Opfern von Tieren mit all dem Rituellen drumherum, seine Berechtigung hat. Ja, Gott wollte es ja, Gott hat es eingesetzt. Und er stellt das auch überhaupt nicht in Frage. Aber er hat gemerkt, dass es Gott eigentlich um mehr geht. David ist da irgendwie ganz nah am Herzschlag Gottes. Über David wird ja auch gesagt im ersten Buch Samuel, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Das wird nicht über viele Menschen in der Bibel gesagt. Also David hat ein Gespür für den Herzschlag Gottes und er spürt, dass es Gott eigentlich um mehr als um Opferrituale geht, nämlich dass es ihm um das Herz des Menschen geht und dass es Gott vor allem darum geht, von ganzem Herzen angebetet zu werden. Er war sich sehr sicher, Gott sehnt sich nach Lobpreis. Und das wird sehr deutlich in diesem Psalm 69, wo ich euch einen Satz nur mitgebracht habe, wo David sagt, ich will im Lied den Namen Gottes loben. Ich will ihn mit Dank erheben. Das gefällt dem Herrn mehr als ein Opferstier, mehr als ein Rind mit Hörnern und Klauen. Also nichts gegen Opfertiere und Opfern, das alles soll seinen Platz haben, aber singt ihm ein Lied von ganzem Herzen, macht Lobpreis, das gefällt Gott besser. Und unser Lobpreis im Gottesdienst ist uns wichtig, so wichtig wie es David auch war, sodass es ein fester Bestandteil wurde in Israel, in den Gottesdiensten. War dem David so wichtig, dass er sogar Musikinstrumente dafür hat bauen lassen. Das können wir im 2. Korinther 7 lesen. Da heißt es in einem Satz, die Priester aber taten ihren Dienst, ebenso die Leviten, mit den Musikinstrumenten des Herrn, die der König David hatte machen lassen. Der lässt Musikinstrumente machen, alles mit der Zielsetzung, der Lobpreis im Gottesdienst, der muss schön sein. Und dann gibt er an die Gemeinde auch noch so interessante Anweisungen für den Lobpreis. Das habe ich jetzt alles hier textlich nicht mitgebracht, aber ich lese es euch so vor. Er sagt, klatscht in die Hände. Psalm 47, Vers 2. Schlagt froh in die Hände alle Völker und jauchzt Gott mit fröhlichem Schall. Er ermuntert, die Hände hochzuheben. Psalm 134, Vers 2. Hebt eure Hände auf im Heiligtum und lobt den Herrn. Also alles das ist zutiefst biblisch. Ich stelle mir den Lobpreis damals ziemlich wild vor. Da ist auch von Reigen und Tanzen die Rede. Also es ist laut, da ist Bewegung, da sind die Hände erhoben, da wird geklatscht. Ähnlich wie wir es heute vielleicht so in einem charismatischen, freikirchlichen Gottesdienst erleben können, wo wir als Baptisten manchmal so ein bisschen die Nase rümpfen und ja, wenn wir da in so einen Gottesdienst kommen, dann hoffen wir, dass kein Fremder reinkommt, denn der müsste ja denken, was sind denn das für Verrückte? Aber der David, der fand da überhaupt nichts dabei. Ihm war es überhaupt nicht wichtig, was andere darüber denken könnten. David war ja auch der, der vor seinem Volk damals so etwas seltsam getanzt hat, so ein bisschen leicht bekleidet. Das war beim Einzug in Jerusalem, wo die Bundeslade nach Jerusalem gebracht wurde, da hat er einen Festumzug gemacht, hat es gefeiert mit seinem Volk und er war an vorderster Front und hat getanzt. Wo seine Frau, können wir im 2. Samuel Buch nachlesen, Kapitel 6, wo seine Frau und auch die engsten Vertrauten das total peinlich fanden. Was sollen denn die Leute denken, David? Hast du vergessen, dass du der König bist? Und die Antwort von David ist interessant. Er sagt, nur für den Herrn. Nur für den Herrn habe ich getanzt. Ich bin nur ausgerichtet auf ihn. Und was jetzt die anderen von mir denken, das ist mir überhaupt nicht wichtig. Dieser Satz ist mir so wichtig, deshalb, weil wir auch manchmal so ein bisschen scheel gucken, wenn ich beim Gottesdienst die Hände nicht hebe oder vielleicht weniger temperamentvoll klatsche, aber die anderen machen es oder wie auch immer. Hey, wir dürfen da ganz frei sein. Der eine macht so, der andere liebt es so, der andere eben anders. Nur für den Herrn, das ist wichtig. Was wir machen, wie wir es machen, nur für den Herrn. Jetzt lass uns einmal weggehen von David. Es gibt ein Buch in der Bibel, das mehr als alle anderen Bücher Einblick gibt in den Himmel, in den Ort, wo Gott wohnt. Offenbarung. Und Überraschung, Überraschung, dort gibt es Lobpreis. Der Apostel Johannes bekommt ja im Buch der Offenbarung immer mal wieder einen Blick in diesen himmlischen Thronsaal, wo er schreibt, ich habe jetzt nur einige Verse aus diesem relativ komplexen Thema herausgegriffen, da schreibt er, alsbald wurde ich vom Geist ergriffen und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer, Gott auf dem Thron. Und dann beschreibt er, was er sieht. Wir können das alles mal nachlesen, gerade in den Kapiteln 4 und 5. Wir lesen da von vier etwas befremdlich aussehenden Wesen. Interessant ist jetzt aber, was die da tun in diesem Thronsaal und auch warum sie es tun, das wird auch gesagt. Wir lesen in Kapitel 4, Vers 8, sie ruhen nicht bei Tag und bei Nacht und rufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Gott, der Herrscher über die ganze Schöpfung. Und warum beten sie an, den auf dem Thron, warum beten sie ihn an? Wir lesen, Herr, unser Gott, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft. Denn, jetzt kommt so eine Begründung, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. Das ist so das erste Argument, der erste Grund, warum Gott es verdient hat, angebetet zu werden. Weil er der Schöpfer ist und alles von ihm geschaffen wurde. Aber dann geht es ja weiter in Kapitel 5. Lest es zu Hause mal in Ruhe durch. Ich kann es nur streifen, da weitet sich jetzt das Bild, da wird beschrieben, wie der, der auf dem Thron sitzt, eine Schriftrolle in seiner Hand hat. Und diese Schriftrolle ist innen und außen beschrieben und sie ist versiegelt mit sieben Siegeln. Und dann fragt jemand, wer kann diese Schriftrolle öffnen? Kann sie denn niemand öffnen? Nein, niemand ist würdig. Und Johannes weint, weil niemand da ist, der würdig ist, diese Schriftrolle zu öffnen. Also diese Schriftrolle, die ja scheinbar eine elementar wichtige Botschaft enthält. Eine Botschaft, die Antwort gibt auf alle Fragen, auf die letzten Fragen und Rätsel dieser Welt. Und dann sagt einer, weine nicht. Johannes, der Seher, weine nicht, gesiegt hat der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, aufzutun das Buch und seine sieben Siegel. Ihr Lieben, es geht immer noch um Lobpreis, ich führe nur noch mal diesen Gedanken einfach hin. Der Löwe ist ja in unserer klassischen Vorstellung der Siegertyp und im Tierreich, kräftig, dem kann keiner. Und wir haben so die Vorstellung, jetzt steigt dieser Löwe, von dem hier die Rede ist, auf und sagt, ich habe die Antwort auf alles. Ich bin stark, ich werde alles besiegen. Aber unmittelbar nach dieser Aussage über den Löwen folgt jetzt dieser Satz. Und ich sah inmitten des Thrones ein Lamm stehen wie geschlachtet. Ein Lamm ist so ziemlich das Gegenteil von einem Löwen. Lamm ist das Niedrigste, so in der tierischen Hierarchie, das Schwächste, das Verletzlichste, was man sich vorstellen kann. Und dieses Lamm steht da wie geschlachtet. Es steht da in der Mitte des Thrones und auf einmal erhebt sich ihm zu Ehren dieses Lammes, ein Lob. Und interessanterweise wird dieses Lob gesungen. Sie singen ein Lied. Wir lesen da in diesem Kapitel 5, da fielen die vier Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm und ein jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen und sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig zu nehmen, das Buch und aufzutun seine Siegel, denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft. Aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen hast sie unserem Gott zu einem Königreich und zu Priestern gemacht. und sie werden herrschen auf Erden. In diesem Wort denn, das da oben drin steckt, bekommen wir ja die Antwort darauf, warum dieses Lamm anbetungswürdig ist. Hier wird gesagt, alle Anbetung, aller Lobpreis hat seinen Grund darin, weil sich dieses Lamm selbst hingegeben hat bis in den Tod. Niemand wird sich tiefer beugen, als dieses Lamm Gottes sich gebeugt hat. Und deshalb verdient dieses Lamm, Jesus Christus, das Lamm Gottes, alle Anbetung und allen Lobpreis. Würdig ist das Lamm, das geschlachtet wurde. Das singen wir ja auch manchmal. Also das Lamm steht in der Mitte dieses Lobpreises und unseres Lobpreises. Das sollten wir immer so letztlich im Blick behalten. So, das war jetzt ein kurzer Blick in die himmlische Welt. Was wir also auf jeden Fall sicher wissen dürfen, ist, im Himmel ist Anbetung. Im Himmel ist Musik, im Himmel gibt es Instrumente und da wird Musik gemacht und Lobpreis gemacht. Es scheint also so zu sein, es gibt auf dieser Erde Lobpreis, wo die Gemeinde Gottes anbetet, ihm singt, ihn preist mit Pauken, Harfen, Schlagzeug, Gitarren und so weiter. Und dann haben wir das, was im Himmel an Lobpreis passiert. Und wir merken, dass das unglaublich eng miteinander verquickt ist. Und in diesem Text, den wir gerade hier an der Wand haben, steht ja, und ein jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Also wer macht Lobpreis? Es sind die Heiligen. Und damit sind die an Christus gläubigen Menschen gemeint. Die gibt es im Himmel, natürlich, aber die gibt es auch auf der Erde. Worauf ich raus will, unser Lobpreis hier auf Erden ist auch Teil des himmlischen Lobpreises. Es ist so etwas wie ein Gleichklang. So, jetzt will ich aber den Blick wieder richten auf die Erde und auf die Jetztzeit. Wir müssen ja feststellen, dass im Laufe der Geschichte bis heute Musik eine immer größere Bedeutung bekommen hat. Nicht, weil die Menschen musikalischer wären als früher, sondern weil der Zugang zur Musik viel, viel einfacher geworden ist. Denken wir noch an Schallplatten. Wer hat zu Hause noch einen Plattenspieler? Oh, doch noch. Das war richtig teuer früher, wenn ich mir Schallplatten-LPs kaufte. Boah, da ging das ganze Taschengeld drauf für eine Schallplatte. Und man brauchte schon einen guten Plattenspieler und hat eine tolle Musik gemacht. Aber es war aufwendig. Und dann kamen die CDs mit den CD-Playern, wurde schon ein bisschen kleiner. Und dann kamen die MP3-Player, dann wurde es noch ein bisschen kleiner und einfacher. Die konnte man schon draußen mitnehmen. Alles Schnee von gestern, technologisch. Wobei man heute wieder so ein bisschen zurückkommt auf diese, gerade auch auf Schallplatte und die sich erinnert an die tolle Qualität, die möglich war. Aber heute wird Musik fast nur noch gestreamt. Und man sieht ja heute, besonders bei Jugendlichen fällt es auf, kaum noch jemand, der durch die Stadt läuft, ohne Knopf im Ohr oder Kopfhörer auf oder im Zug sitzt und so weiter. Überall wird Musik gehört. Wir leben in einer Zeit, die wie nie zuvor von Musik geprägt ist. Gleichzeitig müssen wir sehr klar sehen, was Musik mit Menschen macht und was Musik auch auslösen kann. Scheinbar, wir haben ja vorher vom Saul gehört, scheinbar berührt Musik einen Menschen auf eine andere Art und Weise, als Worte das tun können. Zum Positiven wie zum Negativen. Und eins ist auch klar, nicht jede Musik ist Lobpreis. Natürlich muss Musik nicht immer fromm sein und nicht alle Musik muss auch eine Botschaft haben. Aber grundsätzlich schreiben Leute Lieder, schreiben Leute Songs und hören und singen Leute Songs von Dingen, die ihnen wichtig sind. Wer frisch verliebt ist, der singt andere Lieder und hört andere Lieder als jemand, der in einem Fußballstadion ist und den VfB anfeuert. Ich weiß nicht, Ihr wart sicher schon der ein oder andere in einem Fußballstadion. Ich war schon relativ häufig in einem Fußballstadion, weil unsere Firma damals eine bestimmte Bundesligamannschaft gesponsert hatte. Und da durfte ich ab und zu rein. Und ich war immer fasziniert, wie da eine ganze Tribünenseite Lobpreis machte. Ich nenne es mal so. Die haben Lieder gesungen für ihre Mannschaft und die hatten Instrumente, die hatten Trommeln, die hatten Fanfaren, die hatten Huben, die klatschten in die Hände, die hoben ihre Hände und vorne gab es einen Lobpreisleiter. Also einen, der hat animiert, der hat den Takt vorgegeben, der hatte Trommeln. Also so kann Lobpreis aussehen. Nur hatte das natürlich eine andere Zielrichtung, das ist schon klar. Also wer nicht weiß, wie Lobpreis geht, der sollte mal zum VfB ins Heim, zu einem Heimspiel gehen. Also was ich deutlich machen will, ist, wovon dein Herz voll ist, diese Musik singst du. Musik lenkt deinen Fokus auf etwas. Und dieses Etwas dringt dann auch in deine Gefühlswelt ein, fasziniert dich. Das gilt im Positiven, natürlich bei christlichem Lobpreis. Also wir sind bewegt von Jesus und unser ganzer Fokus ist auf ihn gerichtet. Aber es gilt im Negativen auch für antichristliche Bewegungen, die ebenso Musik, ihre eigene Musik hervorgebracht hat. Denken wir nur an die Black Metal Bewegung, die gab schon lange, lange Zeit vor. Ich weiß nicht, 30, 40 Jahren gab sie schon, bis heute eine zutiefst antichristliche Musikbewegung. Oder wenn wir in unsere jüngste Geschichte schauen, ins Dritte Reich der Nationalsozialisten, das war auch eine musikalische Bewegung. Die Machthaber nutzten Musik, um Menschen auch emotional zu erreichen und zu faszinieren. Es gibt ja nicht mehr viele Zeitzeugen von damals, aber ich weiß doch genau, wenn mein Großvater immer berichtet hat oder erzählt hat, was die da so für Lieder gesungen haben, die Fahnen hoch, die Reihen festgeschlossen, SA marschiert. Und das hat man fasziniert mitgesungen. Damals entwickelte man ja sogar ein ganz spezielles, für den Durchschnittsbürger erschwingliches Radio, den Volksempfänger, um es ganz gezielt dafür einzusetzen, die Bevölkerung im Sinne des Regimes zu indoktrinieren und auf einen sehr verhängnisvollen Weg dann zu führen, zu manipulieren. Also wir müssen einfach nur wissen, dass Musik auch ein zerstörerisches Potenzial hat. Dass Musik das Potenzial hat, zum Bösen zu verführen. Warum ist das so wichtig zu wissen? Die Bibel sagt etwas sehr Interessantes darüber, was in den letzten Zeiten passieren wird, bevor Jesus wiederkommt. Damit meine ich jetzt nicht den Weltuntergang, sondern die Endzeit, in der wir sind. Die Bibel erzählt uns ja in ziemlich drastischen Bildern davon und ich kann das auch jetzt nur am Rand streifen und will da nur ein Detail herausgreifen, weil es genau um unser Thema hier geht. Da ist nämlich die Rede von einer Führerfigur, die kommen wird, die in den letzten Tagen auftreten wird. Paulus nennt diese Person den Antichrist, den Anti-Jesus. In der Offenbarung wird diese Person symbolisch als das Tier bezeichnet, als Tier deshalb, weil dieser Mensch wahrscheinlich eher wie ein Tier handelt als ein Mensch. Und dann gibt es da noch einen Drachen. Der Drache steht für den Satan. Und über die Verbindung dieser beiden lesen wir in Offenbarung 13, wir haben heute viel Offenbarung, merke ich, und die ganze Erde sah dem Tier staunend nach. Die Menschen warfen sich vor dem Drachen nieder, weil er seine Macht dem Tier gegeben hatte und sie beteten das Tier an und sagten, wer ist dem Tier gleich und wer kann den Kampf mit ihm aufnehmen? Diese Aussage, wer ist ihm gleich? Wer ist dir gleich? Das ist eine klassische jüdische Lobpreisaussage. Gott, wer ist dir gleich? Niemand ist dir gleich, hat Israel gesungen. Aber hier gilt diese Aussage dem Tier, das angebetet wird. Hier steht, dass die ganze Erde, Menschen aus allen Völkern, das Tier anbeten werden. Und wir können ziemlich sicher sein, diese Anbetung wird nicht einfach nur mit Worten sein. Diese Anbetung wird musikalisch, zumindest auch musikalisch sein. Am Ende geht alles nur um Lobpreis. Die Frage ist nur, wen betest du an? Wenn wir das im Blick behalten, dann wird uns schnell bewusst, warum es im Lobpreis nicht nur darum geht, ob wir im Gottesdienst halt Lieder singen oder nicht, sondern dass Lobpreis auch etwas zu tun hat mit einem geistlichen Kampf. Das ist auch das, was im Psalm 149 vorkommt, was wir eingangs gelesen bekommen haben. Da ist auch vom Schwert und vom Kampf die Rede, vom Feind, der in Ketten gelegt wird. Ihr Lieben, dem Teufel ist nichts wichtiger, als Anbetung zu bekommen. Der Teufel giert nach Anbetung. Denken wir an die Versuchungsgeschichte Jesu in der Wüste, wo Satan sagt, das alles gebe ich dir, das alles gebe ich dir, wenn du mich anbetest. Der Teufel giert nach Anbetung. Und wir als Christen können dem nicht stärker entgegentreten, als wenn wir im Lobpreis dem entgegentreten und sagen, nein, unser Lobpreis gilt nur Gott. Und deshalb, ihr Lieben, ist Anbetung, ist Lobpreis ein ganz bedeutsamer Akt im geistlichen Kampf. Und deshalb möchte ich heute einfach nur mal so ermuntern, einladen, so ganz bewusst Lobpreiser zu werden. Dazu muss man noch nicht mal super musikalisch sein, man muss noch nicht mal ein Instrument spielen können, aber man kann Lobpreiser sein. Wenn man natürlich ein Instrument spielt und gut singen kann, dann sollte das in der Gemeinde auch mit eingebracht und eingesetzt werden. Aber dazu möchte ich einfach ermuntern und auch unterstreichen, welche Bedeutung Lobpreis in unserer Nachfolge bei uns als Gemeinden hat und welchen Stellenwert Lobpreis haben sollte.